Deutschlandfunk. Agenda.
Dazu begrüßt sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast an einem zentralen Ort der Kölner Drogenszene. Denn hier kann man zu allen Zeiten des Tages Menschen dabei zuschauen, wie sie im Umfeld des Kölner Neumarktes, zum Beispiel auf U-Bahn-Treppen oder vor leerstehenden Bürogebäuden oder in anderen stillen Winkeln mit Alufolie und Feuerzeug hantieren und dort ihre nächste Dosis vorbereiten. Was öffentlichen Drogenkonsum angeht, haben sich die Dinge hier rund um den Kölner Neumarkt in den vergangenen Monaten deutlich zugespitzt. Und unser Thema heute ist daher der Konsum in aller Öffentlichkeit und die Frage, wie Köln einen Umgang damit zu finden versucht. Und Köln ist ja nur ein Beispiel für das, was in etlichen deutschen Großstädten geschieht. Deshalb wollen wir auch gern eigene Beobachtungen, Erfahrungen, Kommentare von Ihnen nachher in der Sendung aufgreifen, was zu tun wäre. Die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons lautet 00800 4464 4464 00800 4464 4464, und Sie können auch schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Jetzt wollen wir Eva-Maria Götz erstmal versuchen, ja, die Logik dieses Ortes zu verstehen.
Genau, wir sind hier nämlich auf dem Josef-Haubrich-Hof. Das ist ein gar nicht so kleiner Platz, quasi in zweiter Reihe hinter dem Kölner Neumarkt. Und dieser Hof, dieser Platz ist umstellt von 4-5-stöckigen Gebäuden, Wohngebäude, Geschäftshäuser, meistens aus den 70er, 80er Jahren. Hier gibt es den Brutalismusbau der Stadtbibliothek, die allerdings Ende der Woche auszieht. Dann steht auch dieses Gebäude leer. Direkt dahinter wird der Platz begrenzt von der ehemaligen Kaufhof-Hauptverwaltung. Auch die steht seit vielen Jahren leer. Dann sieht man auf der dritten Seite die Rückfront des modernen Rautenstrauch-Jost-Museums. Hier ist nur eine geschlossene, dunkle Wand zu sehen und noch die Volkshochschule, die im Moment auch leer zu sein scheint. Also ein Platz, der umgrenzt ist und den man nur durch Durchgänge erreicht. Und in diesen Durchgängen, da spielt sich immer viel Leben ab. Wie mir eine Anwohnerin, Michaela Laufhof, erzählt hat, mit der ich in den vergangenen Tagen hier durch die Ortschaft gelaufen bin.
Da treffen sich ganz viele Dealer, die Drogenabhängigen, und dann geht das immer hier durch diesen Durchgang rein, raus. Genau, was sie da immer machen, weiß ich auch nicht, aber es geht da. Dann wird gebrüllt, dann wird sich gezankt, dann kommt der Dealer, dann ist das wie so ein Schwarm von Bienen, die dann irgendwie zu dieser Königin dahin gehen, und dann wird der belagert und dann verteilt er da die Drogen. Das ist irre. Also wenn man das mal sieht, das ist Wahnsinn.
Und solche Hotspots, wie Frau Lauhoff sie beschrieben hat, die gibt es hier überall. Es gibt hier so Hinterausgänge von Parkhäusern, da trifft sich die Szene. Es gibt halt diese ganzen Leerstände mit Eingängen, wo man sich geschützt treffen kann. Aber es gibt auch Rückzugsorte, an denen man dann die Drogen konsumieren kann, ohne da vielleicht bei beobachtet zu werden. Einer davon ist auf der anderen Seite des Rautenstrauch-Jost-Museums. Da ist eine Verbindung zu einer alten romanischen Kirche, St. Cäcilien. Da ist jetzt das Schnüttgen-Museum für mittelalterliche Kunst drin. Und das hat eigentlich einen sehr schönen, baumbestandenen Hof und auch so ein bisschen abgetrennt durch eine mittelalterliche Mauer, ein gepflasterter Platz. Und da ist überhaupt nichts einsehbar. Und da trifft sich die Szene, um zu konsumieren. Und ich habe mit einer Museumsmitarbeiterin sprechen können, die mir geschildert hat, was sie da jeden Tag beobachtet.
Also ich arbeite ja hier im Museum, und besonders wenn ich abends oder nachmittags hier Dienstschluss habe und nach Hause gehe, ist da immer Jubel, Trubel, Heiterkeit. Also da sind sehr viele, und die zerlegen da so langsam aber sicher den ganzen Boden und haben da ihre Verstecke und buddeln, und ja, ist nicht schön. Und ich weiß nicht, also ich finde, das ist ziemlich tiefgreifend, was sie da machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man da nicht Einhalt gebietet, glaube ich, dass der ganze Hof sich langsam aber sicher auflöst.
Ja, und ein weiterer Hotspot ist natürlich der Neumarkt. Das ist ein, denke ich, sehr bekannter Platz. Da gibt es im Winter den Weihnachtsmarkt und im Sommer den Zirkus. Und es ist vor allem ein Verkehrsknotenpunkt hier in Köln. Hier treffen sich mehrere U-Bahn-Stationen. Das heißt, der ganze Platz ist quasi unterkellert und es gibt da Gänge und Treppenaufgänge und Abgänge und Nischen. Und auch da trifft sich die Szene zum Verkaufen und Kaufen und Konsumieren. Und Frau Lauhoff hat manchmal auch ein bisschen Angst, da durchzugehen.
Dann war es aber hier wirklich gruselig. Also das muss man schon sagen, jede Menge. Also 10 Mann will nix, hingen hier. Und Sie haben ja jetzt gesehen, manchmal sind die eben auch ja, irgendwie in ihrem Verhalten seltsam. Und das macht irgendwie Angst für normale Leute, wenn man da vorbeigeht. Man weiß ja nicht, tun die einem was, tun die einem nichts.
Hier in der Nähe ist auch die Drogenkonsumstelle der Stadt Köln. Darüber werden wir später im Verlauf der Sendung noch mehr erfahren. Und die Methadonabgabestelle. Und auch da treffen sich natürlich viele Leute, die abhängig sind von den Drogen und die da empfangen werden können. Und da kommt es halt auch auf der Straße manchmal zu unschönen Szenen.
Nee, es geht drunter, du bist gerade mit ihm zusammen durch den Kiosk gelaufen, der bestreitet das gerade.
Ich bin doch schnell weg gewesen, die ist doch krank.
Ja, das ist für die Anwohner natürlich eine Belastung, hat mir Frau Lauhoff berichtet.
Also wenn man hier in dem Umfeld wohnt und muss zum Neumarkt, irgendwie über den Neumarkt rum, um einzukaufen, man kann dem gar nicht entgehen, man kommt immer da vorbei. Ich versuche dann möglichst also abends keine Verabredung mehr in der Stadt alleine zu machen. Dann fahre ich lieber irgendwo mit dem Auto hin und treffe mich da. Aber ich mag hier alleine nicht mehr laufen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde das eigentlich schlimm, weil man immer eingeschränkter in seinem Verhalten wird.
Den Anwohnern geht es jetzt gar nicht unbedingt darum, sich gegen die Leute auszusprechen, die hier konsumieren. Es geht nicht darum, da jemanden abzuwerten. Aber es geht darum, dass dieser Markt, der sich hier vor aller Augen abspielt, und auch der Zustand der Leute schwer erträglich ist, sagte mir ein Anwohner.
Also was mich eher stört, ist, dass den Leuten nicht geholfen wird. Das ist eher das, was mich stört. Dass die Drogen nehmen werden, das wird weiterhin so gehen. Das war immer so. Ob die jetzt in Kalk sind oder ob die hier sind oder in Mühlheim, die Menschen werden ja nicht weniger, aber denen sollte man helfen.
Und das meint...
Hilfen, die man sie vertreibt? Ich glaube nicht.
Das meint auch die Museumsmitarbeiterin, die ich hinter dem Schnüttgen-Museum getroffen habe.
Ich bin ja auch totaler Fan eigentlich von Laissez-faire und ich bin ja auch für Toleranz und alles. Und ich weiß auch, dass die Menschen krank sind und nicht böse in dem Sinne. Also wenn, dann ist es Beschaffungskriminalität. Aber man kann es sich nicht mehr mit angucken. Es nimmt Formen an, es ist wirklich unansehnlich.
Man kann es sich nicht mehr angucken. Da können wir hinzufügen, man kann aber den Blick gar nicht davon wenden. Und kurz bevor diese Sendung begonnen hat, hat sich hier noch sehr viel Leben der Szene abgespielt. Das änderte sich in dem Moment, wo der Polizeidirektor, den wir auch in der Sendung später begrüßen werden, vorgefahren ist, dann zerstreut sich das Geschehen. Jetzt wollen wir versuchen, Daniel Deimel, Professor für Gesundheitsförderung und Prävention an der TH Nürnberg, noch genauer zu verstehen versuchen, was diesen Ort besonders macht. Dazu müssen Sie ein bisschen sagen, was Sie eigentlich gemacht haben.
Ja, ich komme aus der Suchtforschung und auch wenn ich in Nürnberg arbeite, lebe ich hier in Köln und war lange als Sozialarbeiter hier in der Suchthilfe tätig und von daher habe ich einen relativ guten Bezug hier zu diesem Ort und zu dieser Szene. Wir haben eine Befragung durchgeführt im letzten Jahr und haben 119 Menschen aus der offenen Drogenszene befragt zu ihrer Lebenssituation, zu ihren Hintergründen. Und solche Befragungen gibt es ja sehr selten, ist aber sehr wichtig, um überhaupt über die Lebenssituation und die Hintergründe viel zu erfahren von diesen Menschen. Der Neumarkt selber ist jetzt kein neues Phänomen. Auch in den 90er Jahren war hier schon Drogenszene verortet, aber die Qualität hat sich verändert, weil eben wir Zuzug haben aus anderen Ländern, also Migrationsbewegungen, die hineinspielen. Wir haben eben Krisenzeiten in den letzten Jahren gehabt. Corona-Pandemie war für diese Leute wahnsinnig schwierig tatsächlich. Hilfsangebote waren zurückgefahren, mussten Einschränkungen vornehmen. das Stresslevel ging hoch und gleichzeitig erleben wir, dass eben sich die Konsummuster verändert haben, dass eben immer mehr Abhängige dazu übergegangen sind, Kokain nicht mehr intravenös oder nasal zu konsumieren, sondern zu rauchen als Crack.
Das ist das, das müssen wir noch genauer verstehen. Das ist das, was man jetzt beobachtet und was aber die Situation hier verändert hat. Die Tatsache, dass auf einmal Crack als Droge eine große Rolle spielt. Was hat das verändert?
Ja, Crack ist vom Wirkspektrum her nochmal anders, als Kokain auf anderen Wege zu applizieren. Es macht ein unglaubliches High-Gefühl, sehr, sehr kurzfristig. Es hält allerdings auch nur ein paar Minuten an und dann sind die Leute auch wieder wirklich am Boden angelangt, emotional, und wollen direkt wieder nachlegen. Das ist anders als bei Heroin. Heroin hält 4 bis 6 Stunden an, Crack ungefähr 10 Minuten. Und sie können, wenn sie hoch im Konsum sind, und das Crack hat eine sehr, sehr hohe psychische Abhängigkeit, gibt es Menschen, die, wenn die Verfügbarkeit da ist, 20, 30 Mal am Tag eben auch die Substanz konsumieren. Und die sind dann eben auch teilweise mehrere Tage am Stück wach und die Verelendung nimmt rapide zu und das ist eben das, was im Stadtbild auch sichtbar ist.
Wenn die Wirkung so kurz ist und der Druck steigt, dann ist ja immer auch die Frage, woher kommt die nächste Dosis?
Ja, natürlich, klar. Also diese Substanzen sind eben nicht legal erhältlich, wie Heroin auch oder auch andere Substanzen auf der Szene, die hier gedealt werden und die Menschen, die eben abhängig sind. Also es sind Menschen, die häufig Jahre, Jahrzehnte Substanzgebrauchsstörungen schon haben und viele andere psychische Erkrankungen in der Regel auch. Die müssen sich diese Substanzen natürlich über den illegalen Drogenmarkt organisieren.
Aber dies ist ein Ort auch, oder besser gesagt nicht hier vielleicht, aber einen Katzensprung von hier entfernt auf dem Neumarkt. Das ist der Ort des Handels, des Dealens.
Ja, am Neumarkt wird gedealt und gehandelt und eben auch im unmittelbaren Raum konsumiert. Und gerade Crack, weil es eben, wenn die Cracksteine, also das Endprodukt, damit gedealt wird, wird es auch unmittelbar verkonsumiert. Also das sehen wir auch in anderen Städten. Dann wird es deutlich schwieriger, die Leute in Drogenkonsumräume, in geschützte Räume zu überführen. Das ist dann nicht mehr der Attraktor an sich, einen geschützten Raum zu haben, sondern es wird unmittelbar konsumiert, und dann wird eben sofort wieder nachgelegt und die Leute sind am Jagen tatsächlich.
Das ist das, was man eben als Passant unweigerlich sieht im öffentlichen Raum. Und ich kann hinzufügen, wenn wir jetzt ganz viel Zeit hätten, Herr Deimel, dann könnten Sie hier Landkarten ausbreiten, die die Situation sehr, sehr kleinräumig beschreibt. Aber Herr Lotz, Polizeidirektor, Sie werden wahrscheinlich auch eine Kartografie haben, was hier geschieht.
Ja, das, was gerade beschrieben wurde, ist auch das, was wir feststellen. Wir haben am Neumarkt seit vielen, vielen Jahren, seit 30 Jahren, eine Szene harter Drogen und auch den Konsum in der Nähe. Und das hat sich in den letzten Monaten deutlich verschärft, wie in anderen Großstädten auch, durch den Crack-Konsum, der diese Abstände verkürzt und dadurch die Verelendung steigert und darum herum natürlich die Beschaffungskriminalität. Das ist ein Phänomen, mit dem wir uns auseinandersetzen. Wir sind kein Sozialdienst. Wenn wir tätig werden, dann geht es meistens um Straftaten. Und wir dürfen auch nicht wegsehen, wenn Straftaten, also Verkauf, illegaler Verkauf von Drogen da stattfindet. Und wie Sie es eben beschrieben haben, wenn wir da sind, dann nimmt man da noch mit Respekt Abstand von uns. Man läuft weg, man drückt sich in die Nebenstraßen. Sobald wir wieder da weg sind, kommen die auch zurück.
Ja, was ist dann Ihre Strategie als Polizei?
Wir haben seit Anfang Mai tatsächlich unser Konzept etwas verändert. Vorher haben wir schlagartige Kontrollen durchgeführt. Was dazu führt, in dem Moment ist Ruhe. Und danach geht's wieder los. Und deswegen haben wir seit Anfang Mai eine nach Möglichkeit höchst permanente Anwesenheit von Polizeibeamten an den Brennpunkten vorgesehen und beplant, gerade hier in der Innenstadt. Das bezieht sich auf den Ebertplatz, auf den Neumarkt, auf den Josef-Haubrich-Hof und auch auf den Appellhofplatz. Dort verzeichnen wir auch Erfolge, aber wir können natürlich nicht 24 Stunden rund um die Uhr permanent immer nur hier sein. Und wenn wir eine Stelle haben, wo wir tätig werden, an der anderen Stelle findet es natürlich trotzdem statt. Insgesamt muss man da auch mit anderen als nur mit polizeilichen Mitteln entgegentreten.
Ja, aber das heißt, Sie rechnen nicht damit, dass die Szene verschwindet, sondern Sie wollen durch Präsenz Aufmerksamkeit erzeugen.
Nicht nur das, wir wollen mit der Präsenz die Szene verunsichern und über diese Verunsicherung auch dazu beitragen, dass sich die Szene etwas verlagert. Das führt nämlich dazu...
Wohin denn?
In ein Umfeld, Dadurch wird die Szene verunsichert und dadurch werden auch die Strukturen aufgebrochen. Und wenn Strukturen aufgebrochen werden, müssen die neu geschaffen werden. Das bietet uns Ansatzpunkte, auch eine Etage höher zu kommen, weil der Dealer auf der Straße ist eigentlich das Ende der Kette. Und wir versuchen, in die Ebenen da drüber zu kommen, eben durch diese Verunsicherung. Und da zeigen wir auch erste Erfolge.
Wir kommen darauf zurück, gerade auch was die Strukturen dahinter angeht. Aber erstmal möchte ich Sie, Walter Schuch, mit hinzunehmen, weil Sie für eine Bürgerinitiative sprechen, die sich hier rund um den Neumarkt gebildet hat, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Gleichzeitig Inhaber eines, wie heißt das Geschäft?
Sanitätshaus.
Eines Sanitätshauses, genau. Und insofern Beobachter des Geschehens hier. Sie werden ja auch die Polizei beobachten, was die tut. Was fällt Ihnen auf?
Also uns fällt eigentlich auf, dass die Polizei wirklich bemüht ist, die Sache in den Griff zu kriegen, allerdings meistens auf Zuruf. Also vor dem, was der Herr Lotz gerade gesagt hat, dass sich jetzt die Präsenz anders aufbaut durch permanente Präsenz, war unsere Maßgabe immer, es gibt Vorfälle, es gibt Sichtbarkeiten und bitteschön rufen Sie die Polizei an oder das Ordnungsamt.
Das machen Sie?
Ja, mit wechselndem Erfolg. Also oft ist es uns denn so widerfahren, dass wir die Polizei angerufen haben und da kriegen wir gesagt, das ist nach Schilderung, das ist keine Polizeithematik, das gehört zum Ordnungsamt. Haben wir das Ordnungsamt angerufen, haben die gespiegelt, das wäre Thema der Polizei. Also Hase und Igel spielen, Herr Lotz, auf einer anderen Ebene haben wir auch kennengelernt. Aber das ist wahrscheinlich, liegt in der Systematik eigentlich, der Ursache, die wir hier zu bekämpfen haben.
Ne? Ja, man sieht das ja auch. Also es gibt Polizeibeamte, erkennbar am Äußeren, manchmal wahrscheinlich auch nicht, weil sie in Zivil laufen. Und es gibt das Ordnungsamt. Und wenn das jetzt schon Hase und Igel von Ihnen genannt wurde, dann weiß ich jetzt nicht, Harald Rau, Sozialdezernent der Stadt Köln, ob sie jetzt der Hase sind oder der Igel und in welcher Weise die Stadt oder die Polizei zuständig ist.
Ich sage mal zuerst, für uns in der Stadtverwaltung ist das Thema drogenabhängige Menschen im öffentlichen Raum und auch übrigens obdachlose Menschen im öffentlichen Raum ein, ich sage mal, führendes Thema, was uns am meisten beschäftigt oder mit am meisten. Das heißt, wir verwenden gerade viel Energie drauf und wir sind natürlich auf gewisse Weise irgendwie beides, Hase und Igel. Wir haben Ordnungsbehörde, Ordnungsamt, das ist eher dann quasi der Hase. Und wir sind auf der anderen Seite Gesundheits- und Sozialamt. Wir haben zwei große Perspektiven. Die eine ist, ich als Gesundheits- und Sozialdezernent habe natürlich vorrangig die Perspektive der Kranken, der betroffenen Menschen, die ja nicht aus Lust und Tollerei drogenabhängig sind in aller Regel, sondern die wirklich kranke Menschen sind, die habe ich im Blick zu haben.
Also Hilfsangebote, wir werden da nachher auch drauf zu sprechen kommen.
Hilfsangebote, die natürlich auch beinhalten, die Menschen von der Sucht irgendwie auch wieder zu entfernen, Rehabilitationsangebote. Und auf der anderen Seite höre ich oder wissen wir natürlich, dass es den anderen Aspekt gibt, dass viele Menschen, die quasi als Anwohnende beispielsweise mit betroffen sind, einerseits auch dieses Mitgefühl für die Betroffenen haben, aber auf der anderen Seite einfach die Menschen weghaben wollen. Und damit haben wir ganz grob gesprochen eine repressive Seite. Menschen, die sagen, macht endlich mal Druck, verscheucht die. Und wir haben auf der anderen Seite die humanitäre Seite, die da sagt, wir müssen diesen betroffenen Menschen helfen. Und ich kann beides nachvollziehen, bin aber natürlich eher auf dieser humanitär helfenden Seite orientiert.
Dann wäre Ihre Botschaft dann zuallererst auch in Richtung der Passanten und Anwohner gesprochen, dass man damit leben lernen muss?
Wir haben ja gerade schon gehört, Neumarkt ist schon über 30 Jahre lang ein Drogen-Hotspot. Und wir kriegen gerade hier in Köln eine Verdichtung, eine Veränderung, unter anderem eben durch Crack und Fentanyl, andere Konsumstoffe mit. Und das ist ein Thema aller Deutscher und aller Großstädte überhaupt. Und ein Stück weit ist es schon so, Drogen gehören zu unserer Gesellschaft. Und unterschiedliche Drogen gehören zu unterschiedlichen Gesellschaften. Aber wir müssen miteinander einen Umgang lernen. Ich bin aber nicht dafür, schlechte Zustände einfach so zu belassen. Sondern wir sind alle miteinander gefragt, verschiedene Maßnahmen zu entwickeln, die möglichst wirksam sind, die Menschen möglichst vom Konsum wegbringen.
Also ich weiß jetzt schon, dass es zwei große Themen gibt, die wir nachher in Ruhe besprechen werden. Das eine ist, wie sind Hilfssysteme beschaffen, erreichen sie die Menschen? Und das zweite, gerade weil Sie jetzt dieses Spannungsverhältnis beschrieben haben, wir müssen gucken, wie das eigentlich als Stresstest auch für lokale Demokratie gehen kann, dass man dann unterschiedliche Blickwinkel auch an einen Tisch bringen kann. Aber auch wenn die Zeit bis zu den Nachrichten knapp ist, möchte ich Sie, Dörte Gattermann, weil Sie ja hier unsere Gastgeberin sind vom Haus der Architektur, noch kurz mit hineinnehmen. Man muss dazu sagen, das Haus der Architektur hat mitten auf diesem Platz, an dem auch sehr viel stattfindet, einen sogenannten Kubus stehen. Und jetzt sind Sie auf einmal Teil einer Welt, die sich Gedanken darüber macht, was aus diesem Platz werden soll.
Das ist richtig. Der Kubus, der ist eigentlich für Architektur und Baukultur Gespräche an die Öffentlichkeit gedacht. Das machen wir seit 20 Jahren. Und jetzt haben wir hier eine Situation, die wirklich eskaliert ist, weil viele Besucherinnen oder auch Vortragende sagen, es ist schwierig hier, weil wir eine Szene drumherum haben von Drogenkranken, die aber jetzt sich gewandelt hat. Früher war es so, das hörte ich von den Kolleginnen, dass auch die Wohnungslosen gar kein Problem waren. Man konnte damit umgehen, die haben sogar mal aufgepasst. Aber jetzt haben wir eine Crack-Szene hier, die mit großer Gewalt auch vorgeht.
Das müssen Sie nach den Nachrichten noch genauer beschreiben. Denn dann kommt noch der Aspekt der Angst dazu, der hier eine Rolle spielt. Vorher lade ich noch mal dazu ein, auch Erfahrungen aus anderen Großstädten mit einzubeziehen. Was kann man in einer solchen Situation, wie wir sie jetzt ansatzweise beschrieben haben, was kann man da tun? Unsere Nummer wäre 00800 4464 4464, oder Sie schreiben an agenda@deutschlandfunk.de und nach den Nachrichten sind wir zurück am Kölner Neumarkt. Unser Thema heute in Agenda: Konsum in aller Öffentlichkeit, wie die Stadt Köln versucht, einen Umgang zu finden mit der offenen Drogenszene. Wir sind unweit des Neumarktes, mittendrin in dieser Szene. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke und wir möchten auch von Ihnen wissen, welche Reaktionen angemessen sind, wenn sich Verelendung durch Drogenkonsum vor aller Augen abspielt. 00800 4464 4464 wäre unsere kostenfreie Nummer. Wir werden das nachher aufgreifen, was da von Ihnen kommt. Oder agenda@deutschlandfunk.de. Dörte Gattermann vom Haus der Architektur, Professorin, eine, die versucht jetzt hier diesen Platz auch zu beleben. Sie waren dabei, vor den Nachrichten etwas darüber zu berichten, wie dieser Raum als Angstraum erlebt wird.
Ja, wir bekommen sehr viele Zuschriften, Anrufe oder auch Menschen, die hier uns direkt ansprechen, die sagen, wir können den Platz nicht mehr überqueren so. Eine junge Mutter, die sagte, mit den zwei kleinen Kindern vor unseren Augen hat sich ein Drogenkranker eben die Hose runtergelassen, sich Spritze in den Po gestochen. Es ist aber nur eins von sehr vielen. Dieser Raum ist nicht mehr belebt. Das wurde von Frau Götz vorhin schon gesagt. Wir haben drumherum, haben sich alle abgewendet. Und wir sind jetzt hier mit dem Kubus und den Veranstaltungen, die wir hier machen zur Baukultur, jetzt in den Fokus geraten der Menschen, die uns ansprechen. Und wir sind als Architektinnen und Stadtplaner, sind wir positive Menschen und sagen, es muss sich was tun. Wir kennen auch die Beispiele und wir haben einen 11-Punkte-Plan aufgestellt, was hier passieren kann. Vor allen Dingen.
Der eine Punkt wäre das schon, also dass man diesen öffentlichen Raum bespielt.
Selbstverständlich. Und wir sind bereit dazu. Wir machen es jede Woche mit einer Stunde Baukultur und wollen aber, dass der Kubus jeden Tag bespielt ist. Dass man eben dort ein Kulturmanagement hat dafür. Die freie Szene ist sehr angetan. Wir kriegen schon viele Anfragen, den Kubus für Literatur, für Tanz, für Events, nicht nur für die Architektur und Baukultur zu nutzen. Und das ist eine große Chance, denn dann sind Menschen da, die offen sind, die es, den Platz beleben. Und damit ist es dann auch eine Möglichkeit, anderes nach sich zu ziehen. Sie müssen ja auch noch denken, wir werden jetzt an der Stelle zur Stadtbibliothek einen großen Bauzaun bekommen. Das heißt,
ja, das muss man ein bisschen schildern, das wissen Menschen außerhalb von Köln nicht. Die Zentralbibliothek ist ein Anlaufpunkt, der wirklich von vielen, vielen Menschen bislang genutzt wird, aber das Gebäude muss saniert werden und schon in wenigen Wochen wird das hier geschlossen und das wird die Zustände hier noch mal schwieriger machen.
So ist es, denn dann wird es keinen Durchgang mehr geben. Der Durchgang ist schon jetzt schwierig für manche Menschen und dann wird er nicht mehr möglich sein. Das heißt, wir haben einen Gefangenenraum und wenn keine soziale Kontrolle oder Belebung, sagt man lieber, über Menschen stattfindet, dann ist es natürlich klar, dass die Szene, die wir jetzt hier haben, die sich sehr gewandelt hat zu der vom letzten Jahr, dass die sich dann hier weiter ausbreitet.
Haben Sie, Stefan Lehmann, jetzt müssen wir zu Ihnen kommen, weil Sie ganz unweit von hier als Sozialarbeiter Leiter des Drogenkonsumraums des Gesundheitsamtes sind, haben Sie Verständnis dafür, dass Angst existiert?
Ich habe Verständnis, dass Angst existiert, aber auf allen Seiten der NutzerInnengruppe. Wir haben ja jetzt quasi den Fokus auf die Perspektive der NutzerInnen dieses öffentlichen Platzes, also Anwohnende, Geschäftstreibende, TouristInnen oder auch einfach Bürger und Bürger, die sich hier aufhalten. Aber es gibt ja auch das Klientel, was sich hier aufhält. Diese Perspektive würde ich ja gerne hier auch reinbringen, weil da herrscht ja eventuell ja auch Angst. Also ich würde auch gerne diesen Blick auch gerne hier
reinbringen. Ja, schildern Sie mal eine existierende Angst, die Sie täglich zu hören bekommen, wenn Menschen bei Ihnen Hilfe suchen.
Genau, wir reden von unseren Besucherinnen und Besuchern von schwerst drogenabhängigen Menschen, die hier am Neumarkt, das wurde ja eben ja schon mitgeteilt, in der Regel ihre Drogen kaufen und im besten Falle zu uns im Drogenkonsumraum während der Öffnungszeit zu uns kommen und dort geschützt unter medizinischer Aufsicht konsumieren können. Was uns viele Menschen berichten, also wir haben auch einen signifikanten Anteil an Obdach- bzw. wohnungslosen Menschen, also auch Menschen, die wirklich Platte machen, auf der Straße leben.
Und zwar hier in der Nähe.
In der Nähe, das Stadtgebiet ist ja groß, aber es gibt immer wieder auch hier in der Nähe natürlich Schlafmöglichkeiten. Also jetzt keine offiziellen Schlafmöglichkeiten. Genau. Dort wird halt oft berichtet, gerade auch von den Frauen, die zu uns kommen, von Übergriffen, Gewalt, sexualisierte Gewalt, das ist ja an der Tagesordnung, von der permanenten Angst, wenn wir zum Beispiel nicht geöffnet haben, das ist ja in den späten Abendstunden an Sonn- und Feiertagen, haben wir ja geschlossen. Dann wird natürlich weiter konsumiert, weil die Sucht macht ja am Wochenende keine Pause oder am Sonntag, dass sie immer wieder in Gefahr sind, von der Polizei, vom Ordnungsamt oder wer auch immer erwischt zu werden, ich sage mal in Anführungszeichen, oder auch von Menschen letztendlich behandelt werden, wie man es vielleicht nicht tun sollte, sage ich mal. Das sind Ängste, die uns mitgeteilt werden. Aber gerade, es geht vor allem auch um Übergriffe, vor allem explizit auch um sexualisierte Gewalt, auch auf der Straße.
Nun, innerhalb der Szene. Wir werden gleich einen Blick in den Drogenkonsumraum werfen. Aber vielleicht vorweg, sagen Sie mal, was es bedeutet, das zu verfolgen, was Sie einen akzeptierenden Ansatz nennen.
Also wir reden ja hier von in der Regel erwachsenen Menschen und die sind selbstbestimmt. Jeder Mensch entscheidet, wie Sie oder alle Beteiligten hier entscheiden, wie man gerne lebt, also seinen Lebensentwurf entscheidet. Dann gibt es Faktoren, die das eventuell beeinflussen, Krankheiten und was auch immer. Aber letztendlich sind es erwachsene, selbstbestimmte Menschen und wir verurteilen diese Menschen nicht. Die Menschen können, wir nehmen sie so, wie sie sind, weil es ist nicht unser Ziel und Sinn und Zweck eines Drogenkonsumraums, Menschen in ihrer Lebensentscheidung zu ändern. Das Thema oder das Wort Humanität ist eben gefallen. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Wir bieten humanitäre Hilfen, Menschlichkeit, Wärme und Schutz. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich.
So, wie sieht dieser Raum aus, Eva-Maria Götz?
Dazu muss man wissen, dass am Neumarkt mit der schönen Fassade nach vorne das Kölner Gesundheitsamt ist. Und auf der Rückfront in der Lungengasse, da gibt es eine Hofeinfahrt und da geht es in den Drogenkonsumraum. Da muss man vorbei, erstmal an Security Service. Und dann ist da wie so eine kleine mittelgroße Arztpraxis. Wenn man reinkommt, gibt es erst einen Tisch. Da kann man seine gebrauchten Spritzen gegen neue Spritzen oder Nadeln austauschen. Und zwar 1:1. Für eine alte Spritze gibt es eine neue. Und es gibt Desinfektionsmittel und Pflaster und schon eine erste Ansprache. Wenn man dann in den Raum rein möchte, muss man sich erst anmelden. Und dann kommt man an einen Flur mit Tischen und Ruhebänken, die wohl auch gerne genutzt werden, damit die Besucher und Besucherinnen sich da mal ein bisschen in ausruhen können. Und dann geht es weiter in die beiden Konsumräume. Es gibt einen Konsumraum, in dem man spritzen kann und einen anderen, in dem man rauchen kann. Und diese beiden Konsumräume sind verbunden durch einen Raum, in dem die Sanitäter und Pflegekräfte die ganze Sache beaufsichtigen, durch große Glasscheiben. Die Konsumräume sind verspiegelt, sodass die Pfleger in der Mitte sehen können, was auch in den Gesichtern derjenigen Menschen, die da sitzen und sich spritzen oder rauchen, vorgeht und sofort eingreifen können, wenn sie sehen, es geht jemandem nicht gut. Es gibt Bäder und Toiletten und es gibt ein Arztzimmer, in dem regelmäßig ein Arzt oder eine Ärztin vorbeikommt und die Besucher untersucht und weiter vermittelt, wenn sie Hilfe brauchen. 300 bis 400 Leute, so sagte mir die Pflegekraft, die mich gestern da durchgeführt hat, kommen jeden Tag, halten sich an die Hausordnung, die auch deutlich lesbar an der Wand steht. Man darf da nicht dealen, man darf nicht streiten. Dafür bekommt man einen Schutzraum. Man wird wertschätzend empfangen und behandelt und versorgt. Und ich konnte mich vor dem Konsumraum mit Konsumenten unterhalten. Die wollten allerdings nicht aufgenommen werden, weil sie gesagt haben, sie möchten nicht in einen Sack geworfen werden mit denjenigen, die hier im öffentlichen Raum spritzen und rauchen. Sie haben gesagt, sie würden das nie tun, nie vor Kindern rauchen oder spritzen. Sie haben mir aber auch gesagt, die Szene hat sich brutal verändert durch Crack. Die Gewalt untereinander ist viel größer geworden. Man beklaut und bekämpft sich gegenseitig. Das war wohl früher nicht so. Sie haben gesagt, es wäre furchtbar zu sehen, wie das Elend der Menschen, die sich da untereinander ja kennen, wächst. Es kommen aber auch ständig neue Leute dazu. Und die Hemmungen scheinen durch den Konsum von Crack total zu fallen. Und mit einer Frau, die gerade geraucht hat, Crack geraucht hat, konnte ich mich unterhalten hier auf dem Josef-Haubrich-Hof, von dem aus wir ja auch senden. Eine Frau, die mir sagte, sie sei 51 Jahre alt. Die war eigentlich gepflegt, aber sehr, sehr dünn und so ein bisschen redundant. Und sie sagte mir, eigentlich sei sie auf Heroin gewesen, jetzt nimmt sie Crack seit Ostern.
Crack, ich benutze und probiere das seit Ostern. Ich kann sagen, das ist Teufel, alle Teufel, was gibt.
Ja, das als Eindruck aus dem Drogenkonsumraum. Jetzt müssen wir eine Sache klären, die sich als Frage geradezu aufdrängt, Daniel Daimel. Und weil Sie ja als Professor hier die Szene selber angesprochen haben und über 100 Menschen, Konsumenten und Konsumentinnen nach ihrem Alltag befragt haben, dann fragt man sich, wenn es diesen Raum gibt, wo man in Ruhe konsumieren kann, unter sterilen Bedingungen, also deutlich weniger gefährlich als in irgendwelchen stillen Winkeln, warum gibt es trotzdem den Konsum draußen?
Das hat mehrere Gründe. Einerseits, also das ist sehr, sehr gut, dass die Stadt Köln diesen Raum hier eröffnet hat. Aber im Grunde genommen ist der schon wieder zu klein. Also der müsste eigentlich größer sein, auch für die psychischen Probleme, die diese Menschen haben. Also der Raum hat, ich weiß nicht, 120, 150 Quadratmeter hat diese Einrichtung. Für so viele Menschen mit diesen Problemlagen ist das eigentlich zu wenig. Es bedarf mehrerer abgestimmter Angebote. Wir brauchen dringend hier in Köln, aber auch in anderen Städten, sogenannte Tagesruhestätten, sodass die Leute weg von der Straße kommen. Die haben einen gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus. Die sind teilweise mehrere Tage am Stück wach, brauchen dann auch tagsüber Rückzugsmöglichkeiten und die haben sie nicht. Und es braucht diese Angebote. Und auf der anderen Seite haben wir in ganz Deutschland ein ganz großes strukturelles Problem, nämlich das, was die Leute immer wieder auf die Straße bringt, ist die Beschaffung der Drogen, also das Dealen, das Kaufen. Und das darf in solchen Räumen nicht toleriert werden. Der Gesetzgeber verbietet das. Anders wird das in Zürich zum Beispiel gehandhabt. Dort wird der Mikrohandel, der sogenannte Ameisenhandel, auf der untersten Händlerebene in den Konsumräumen toleriert. Und dadurch können die Leute das nicht nur als geschützten Raum sehen, in denen es Überlebenssicherungen gibt bei Drogennotfällen, sondern auch einen geschützten Raum, für den, was diesen Handel angeht. Und sie sind, haben eben auch einen Schutz vor repressiven Maßnahmen.
Aber trotzdem nochmal die Frage, weil wir das ja auch vor der Sendung hier vis-à-vis 15 Meter von uns entfernt beobachten konnten, dass jetzt hier draußen konsumiert wurde, das wird ja jetzt nicht nur daran gelegen haben, dass jetzt im Drogenkonsumraum 100 Meter von hier sehr viel los war, sondern es scheinen eben auch viele zu geben, die nicht gut erreichbar sind.
Die Menschen sind schon gut erreichbar, aber durch Crack hat sich die Situation grundlegend verändert. Die Konsumfrequenz ist so hoch und die Wirkzeiten so gering dieser Substanz, dass immer wieder nachgelegt werden muss. Und dann gehen die Leute eben für eine einzelne Konsumeinheit eben nicht mehr 100 Meter weiter in eine solche Einrichtung, um sie dann zu nutzen, melden sich dort an, müssen warten, gehen in diesen Raum hinein, sondern wir müssten da auch nochmal nachjustieren, überlegen, wie gibt es zum Beispiel Express-Konsumplätze, also dass die Leute ganz schnell in gesicherten Umfeld konsumieren können und wieder raus können. Da muss man nochmal wirklich nachjustieren. Aber da sind die gesetzlichen Vorgaben bisher eher restriktiv oder beschränkt an der Stelle.
Herr Schuch, ich möchte Ihre Perspektive da nochmal mit hineinnehmen, denn Ihr Geschäft, Ihr Sanitätshaus ist gleich in der Nachbarschaft des Drogenkonsumraums und den gibt es ja so lange noch nicht, erst seit 2022. Was würden Sie sagen aus Ihrer Perspektive, was hat die Einrichtung dieses Raumes verändert?
Diese Räume grundsätzlich bieten eine gewisse Hilfestellung für ganz gewisse Konsumenten, ziehen aber auch die Szene an. Und wir haben das Problem eigentlich, dass dieser Zuwachs, diese Sogwirkung, die da entsteht, sich im Umfeld deutlich sehen lässt. Ja, und wir haben die Problematik eigentlich als Anwohner, dass wir feststellen, dass die Räume, wie eben gesagt wurde, umfangreich geschützt werden durch privaten Security, die Hausordnung eingehalten wird. Wir gehen davon aus, dass das auch begründet ist, weil so harmlos sind die Leute scheinbar nicht immer. Und wir sind die direkten Nachbarn und wir können uns das eigentlich nicht erlauben, 3 Securities bei mir vor den Laden zu stellen mit einem Kostenfaktor von 380.000 Euro.
Was passiert denn bei Ihnen vor dem Laden?
Also ich habe eben schon den Herrn Lehmann als Kollegen begrüßt. Er ist der Betreiber eines offiziellen Drogenkonsumraums. Ich bin ein Betreiber eines inoffiziellen Drogenkonsumraums während seinen Schließungszeiten. Also wenn ich mir so beobachte, was bei uns im Eingang los ist, nächtens, würde ich fast... Ich freue mich also, wenn jetzt Ihr Bericht über die Frequenzen auftauchen und ich meine Aufnahmen entgegenstellen kann. Ich glaube, wir sind nicht weit auseinander, Herr Lehmann. Ja, traurig genug, das so sagen zu müssen. Unser Problem ist eigentlich, dass die Drogenszene mit den vorhandenen Maßnahmen nicht aus dem Sichtfeld des Umlandes verschwindet. Sie wird größer, sichtbar größer. Und mit dem, was der Professor Daimel richtigerweise sagte, alle Ansatzpunkte sind richtig. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem, auf diese Erkenntnisse zu handeln.
Wir müssen aber auch etwas besprechen, was in unserer Runde vermutlich strittig beurteilt wird. Nämlich, ob Sie recht haben in Ihrer Vermutung, dass ein Drogenkonsumraum anziehend wirkt. Also, dass die Szene, weil es das gibt, hier hinzieht. Fragen wir erstmal den Polizeidirektor, Herr Lotz. Würden Sie das bestätigen?
Ich kann nur sagen, dass die Anzahl der Anwesenden hier im Umfeld zugenommen hat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das wie ein Magnet wirkt, aber es ist natürlich klar, hier konzentrieren sich die Angebote Gesundheitsamt, Methadonabgabestelle und Drogenkonsumraum. Und wie wir eben beschrieben bekommen haben, sind die Abstände zwischen den Konsumeinheiten oder den Konsumvorgängen deutlich kürzer und dadurch entfernt man sich hier nicht groß. Das führt dazu, dass hier eine Konzentration von Menschen schon stattfindet. Das kann man polizeilicherseits zumindest bestätigen.
Aber kommen die Menschen, weil es den Drogenkonsumraum gibt oder kommen sie aus anderen Gründen?
Dazu habe ich keine Erkenntnisse, aber ich glaube, das ist eine Gemengelage. Das eine bedingt das andere. Wo Konsumvorgänge stattfinden, dort werden natürlich dann Drogen benötigt, um zu konsumieren, und dann finden sich dort auch Dealer ein. Und das ist das, was wir wieder feststellen. Und die Dealer haben sich hier vermehrt angesiedelt und sich auch auf verschiedene Angebote eingestellt.
Herr Rau, als Sozialdezernent stehen Sie ja vor der Frage, wir haben gehört von Herrn Lehmann, dass das Angebot so nicht reicht, beziehungsweise von Daniel Daimel. Und es gibt ja Überlegungen, einen weiteren Konsumraum in der Stadt einzurichten, in einem anderen Stadtteil. Da würde mich auch interessieren, wie Sie diesen Punkt sehen.
Also richtig, auf der anderen Rheinseite ist gerade ein neuer in Vorbereitung. Die Frage jetzt, zieht ein Drogenkonsumraum Konsumierende an, ist methodisch schwierig zu beantworten. Wir haben ja gerade gehört, dass wir weltweit und auf jeden Fall in Europa neue Drogen und neue Konsummuster haben. Und das ist quasi zeitgleich passiert zu unserer Entstehung des Drogenkonsumraumes. Und von daher ist es methodisch überhaupt gar nicht auseinanderzuhalten. Es gibt ein Mehr an Drogen, unabhängig von diesem Drogenkonsumraum, wegen eben Crack und wegen des Flutens des Marktes. Und wir wüssten überhaupt gar nicht, wie die Situation aussähe ohne diesen Drogenkonsumraum. Es gibt so ein bisschen forschende Beschäftigung, beispielsweise in Berlin, die dieser Frage so ein bisschen nachgegangen ist und zum Ergebnis kommt, dieser Sogeffekt findet nicht statt, sondern es ist wirklich ein helfender Effekt. Aber es lässt sich hier in Köln nicht mit Sicherheit ausschließen, dass es Sogeffekt gibt. Unser Eindruck ist eher nein. Es gibt eine massive neue Drogensituation und die braucht diese Hilfen. Ich bin froh, dass wir ein relativ differenziertes Drogenhilfeangebot in Köln haben, das gerne noch weiter ausweiten wollten und sind überzeugt davon. Die Belastung für die Betroffenen, aber auch für die Öffentlichkeit wäre deutlich größer, wenn wir weniger Angebote und weniger Drogenkonsumplätze hätten.
Also es fängt an mit der Situation auf dem Drogenmarkt selber. Und woran jetzt möglicherweise viele denken werden, dass erst vor wenigen Tagen durch die Medien gegangen ist, ein spektakulärer Drogenfund, eine Beschlagnahmung von vielen Tonnen Kokain. Herr Lehmann, Sie schütteln den Kopf, weil Sie uns sagen werden, was das für den hiesigen Markt bedeutet hat.
Es gab keine Auswirkungen. Vor Jahren, ich weiß nicht ganz genau, wurde hier, glaube ich, in Holland oder Belgien eine noch viel größere Menge Kokain festgestellt. Wir hatten keinen Tag irgendwie eine Auswirkung, dass Kokain verknappt.
Woran kann das liegen?
Da bin ich jetzt, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Also wir fragen natürlich das Klientel und wir informieren uns natürlich auch. Wir sind ja national gut vernetzt. Aber auch durch die Suchtforschung ja auch kriegen wir ganz viel Infos. Der Markt wird quasi mit Kokain überschwemmt. Das kann man ja auch in den verschiedenen Medien nachlesen, und zwar weltweit. Wir haben einen massiven Preisverfall, in den letzten vielen Jahren erlebt von Kokain. Und der Wirkstoffgehalt ist unglaublich hoch. Und die Verfügbarkeit ist maximal. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Grund, was auch das Klientel uns zurückberichtet. Gerade die Menschen, die Klientin berichtet hat, sie hat in der Regel Heroin konsumiert, in der Regel vielleicht auch IV, und jetzt ist sie gewechselt, weil die Verfügbarkeit einfach da ist.
Was würden denn Ihre Klienten antworten auf die Frage, ist der Drogenkonsumraum ein Anziehungspunkt oder nicht?
Da müssen Sie die Klientinnen und Klienten fragen.
Also Sie werden das doch auch tun.
Ja, wir fragen die Menschen, die zu uns kommen, woher sie wissen, dass es uns gibt. Und in der Regel sind es, oder warum sie zum Neumarkt gekommen sind oder warum sie nach Köln gekommen sind. Es sind immer die gleichen Gründe. Das mag vielleicht jetzt nicht jeder gerne hören, aber die Verfügbarkeit von Drogen, also auch innerhalb der Bundesrepublik haben wir einen Zuzug nach Köln. Es ist unglaublich günstig, ein sehr gut ausdifferenziertes Hilfesystem. Und da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. Ich sag's mal so. Es ist relativ bekannt in der Szene, wenn man nach Köln kommt, passiert einem nicht wirklich viel, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das sind die Gründe, die uns das Klientel zurückspielen. Das haben wir uns ja nicht erfunden, sondern das kriegen wir ja mit. Und deswegen kommen die. Zu der Sogwirkung würde ich aber auch gerne noch was sagen.
Aber nochmal, bevor Sie was zu der Sogwirkung sagen, warum müssen Sie da jetzt vorsichtig sein? Denn das müsste doch eigentlich in Ihrem Sinne sein, dass Sie sagen, wer hier konsumiert, dem geschieht nichts.
Das habe ich nicht gesagt. Weniger.
weniger.
Wie zum Beispiel, ich sage es mal ganz plakativ, also was das Klientel uns berichtet in Bayern oder Baden-Württemberg. Das hat was mit der Justiz zu tun, aber dann müssen Sie die Justiz fragen.
Gut, und jetzt noch die Antwort auf das, was Sie eigentlich noch hinzufügen wollten.
Der Sogwirkung. Ich habe ja eben gesagt, wir fragen das Klientel, wenn die neu sind, dann müssen die sich bei uns anmelden. Und dann fragen wir natürlich, wie hast du von uns erfahren? Und in der Regel durch die Polizei, also durch unsere Netzwerkpartner, durch die Polizei erfahren sie das, durch die KVB, durch die NeumarktkümmererInnen und auch durch das Aufsuchende Suchtclearing werden die Klienten darauf hingewiesen und natürlich auch durch die Szene, dass es uns gibt. In der Regel, wenn die neu in Köln sind, wissen die nicht, dass es uns gibt, sondern erfahren durch das Hilfsnetzwerk oder durch die Ordnungspartner, dass es uns gibt und werden dann in den Drogenkonsumraum geschickt oder begleitet.
Sie haben gesagt, dass die Strukturen dahinter, dazu können Sie nicht sagen, also was den Drogenmarkt betrifft. Sie haben aber was gesagt vom Preisverfall. Herr Daimel, Sie werden bei Ihren Forschungen ja auch gefragt haben, was kostet die Dosis und was heißt es, sich darum täglich kümmern zu müssen und das zu beschaffen?
Ja, also wir haben nicht unbedingt jetzt direkt diese Fragen gestellt, aber grundsätzlich sehen wir, dass eben Kokain wahnsinnig breit verbreitet ist in der Mitte der Gesellschaft. Also das allermeiste Kokain wird hier nicht am Neumarkt verkonsumiert, sondern in der Mittelschicht bei Ihren und meinen Bekannten, so um es mal so zu sagen. Das ist eine Substanz, die nicht mehr von Randgruppen verkonsumiert wird, sondern wirklich in der Mitte der Gesellschaft und eine absolute
Normalität. Das muss man sich klar machen, also dass es ganz viel Konsum gibt, der nicht im Widerspruch zu einem sogenannten bürgerlichen Leben steht.
Ja, klar, es ist ein sehr angepasster Konsum, der passt auch in eine Leistungsgesellschaft, diese Substanz passt auch hinein, der ist auch vollkommen unter dem Radar und man sieht auch eben an diesen Beschlagnahmungen, die wir haben, es hat keinerlei Effekt gehabt, keinerlei Effekt und man, das gibt einen Eindruck davon, wie gigantisch groß die Mengen sind, die hier nach Europa gebracht werden. Europa ist der Absatzmarkt Nummer 1 für Kokain weltweit und damit haben wir uns auseinanderzusetzen und dieser War on Drugs, der so propagiert wird aus der Politik.
Über der Krieg gegen Drogen.
Ja, der ist seit Jahren gescheitert und egal, was man da jetzt noch für mehr an Maßnahmen bringt, das wird nichts bringen.
Das müssen wir nochmal aufgreifen und dann werden wir auch nochmal die Frage nach den Strukturen der organisierten Kriminalität stellen müssen. Gut, dass wir einen Polizeidirektor hier haben. Nach den 11 Uhr Nachrichten melden wir uns zurück vom Kölner Neumarkt. Und falls Sie noch etwas beitragen möchten zu dieser Sendung, 00800 4464 4464 oder agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Agenda.
Schlussrunde von Agenda. Heute dort zu Gast, nämlich am Kölner Neumarkt, wo man Menschen dabei beobachten kann, wie sie sich um die nächste Dosis ihrer Droge kümmern. Crack ist das Stichwort, über das wir gesprochen haben, was den Drogenmarkt und die Szene hier sehr verändert hat, so wie in anderen Städten auch. Und deshalb unser Thema heute in Agenda: Konsum in aller Öffentlichkeit. Wie Köln einen Umgang mit der offenen Drogenszene sucht. Das begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Und wir waren zum Schluss vor den Nachrichten, Herr Lotz, Polizeidirektor hier in der Stadt, bei der Frage nach den Strukturen. Und Sie werden ja sehr aufmerksam gehört haben, dass Herr Lehmann meinte, man kann zwar etliche Tonnen Kokain beschlagnahmen, ob jetzt in Rotterdam oder in Hamburg, aber in der Drogenszene hier macht das nichts aus. Also fragt man sich nach den Strukturen.
Ja, das zeigt einmal, dass wir große Mengen hier haben. Wenn solche großen Mengen weggefangen werden können, ohne dass das Auswirkungen hat, das ist auch so. Aber woher kommt das? Das liegt zum einen daran, dass eine große Nachfrage offensichtlich in Deutschland ist und auch hier in Köln wahrscheinlich. Und der Preis dadurch runtergeht, Angebot und Nachfrage. Warum ist das so? Die Mengen, die wir insgesamt im internationalen Drogengeschäft feststellen, werden immer größer. Nachfrage ist das eine, es wird aber auch einfacher durch den Welthandel, einfachere Möglichkeiten auch über Container und Transportwege das so möglich zu machen. Und die Gewinnmargen dabei sind so enorm, dass sich das Risiko immer wieder lohnt. Und wir kämpfen weiter, wir arbeiten an diesen Strukturen, auch hier im Kleinen, in Köln. Im Kleinen insofern, dass wir versuchen, von unten nach oben über die Strukturen ranzukommen. Aber das ist sehr mühsam, sehr aufwendig und da findet natürlich jemand in den Ressourcen auch seine Grenzen.
Was können wir denn über die Preise sagen? Also wenn eine Dosis nur für einige Minuten Wohlbefinden reicht, dann will man ja wissen, was kostet diese Dosis? Wer mag dazu mal einen Richtwert sagen? Herr Lehmann.
Also wir fragen natürlich unsere Besucherinnen und Besucher. In der Regel kostet eine Konsumeinheit in der Regel 8 bis 10 Euro, egal ob Heroin oder Kokain. Crack ein bisschen teurer, weil man das ja noch produzieren muss. Da ist die Gewinnmarge ein bisschen höher. Wenn ich einen Gramm abnehme, dann kriege ich einen Mengenrabatt. Und dann bin ich so bei 60 bis 80 Euro pro Gramm.
Und das heißt, bezogen auf den Tagesbedarf von 24 Stunden, das geht ja nicht nur um den Tag, sondern auch um die Nacht,
das ist komplett individuell unterschiedlich. Bei Heroin, das wurde ja eben schon mal angedeutet, Heroin ist ja ein Opiat, das hält in der Regel mit Ausnahmen 4 bis 6 Stunden, dann muss man wieder nachkonsumieren. Bei Kokain oder Crack ist es die Verfügbarkeit und Geldverfügbarkeit. Und dann kommt es halt darauf an, wie viel Geld habe ich und ist der Dealer da, der gerade auch verkauft. Aber das ist komplett unterschiedlich. Man kann sagen, im Schnitt, aber auch individuell komplett unterschiedlich, 4 bis 6 Mal Heroin und Kokain, Crack nach Verfügbarkeit, vor allem nach Geldverfügbarkeit.
So, nun hat Frau Gatermann vom Haus der Architektur hier während der Nachrichten ein wenig unruhig zu mir gesagt, ja, wir haben doch jetzt eigentlich ganz gut beschrieben, was die Probleme sind. Jetzt müssen wir doch überlegen, was kann man denn eigentlich machen? So, dann haben Sie jetzt den ersten Ball.
Prima, also wir haben ein 11-Punkte-Programm aufgestellt, was man tatsächlich jetzt tun kann. Uns ist völlig klar, dass man auf großer Ebene, ob Gesetzgebung oder andere Richtlinien, was machen muss. Aber ein Platz wie dieser, der jetzt als Lost Space schon bezeichnet wird, der unterliegt einer großen Verwahrlosung. Man muss sehen, unser weißer Kubus wird ständig bepinkelt. Wir haben menschliche Fäkalien hier vor dem Kubus. Er wird beschmiert. Wir haben drumherum die fast alle abgeklebte Fassaden, auch zerstörte Fassaden zum Teil Gläser. Wir haben keine geschnittenen Bäume. Die Hecken sind völlig verwahrlost. Es gibt keine Bänke mehr, nur noch 2. Früher konnte man sich wunderbar unter den Kirschbäumen aufhalten. Kaputte Papierkörbe, die Verwahrlosung schreitet vor. Das können wir ganz einfach jetzt beheben. Und dann können wir auch noch etwas weiteres machen, nämlich ist die Aktivität von Menschen muss hier sein. Wir als Haus der Architektur machen Veranstaltungen. Wir haben jetzt den Kulturkubus gegründet, dass nämlich jeden Tag hier kulturelle Veranstaltungen stattfinden können. Große Anfrage danach. Wir brauchen jetzt ein Management. Wir machen es ehrenamtlich, also im Moment sogar Vollzeit. Wir brauchen Unterstützung. Es müssen alle an einem Strang ziehen. Und das geht dann weiter. Die Stadtbibliothek, die dort reingeht, übrigens mit einem Kinder- und Jugendprogramm, braucht einfach diese Öffnung. Daneben die Volkshochschule, die könnte sich hierhin öffnen. Es ist schon lange vorgeschlagen, dort ein Café zu haben. Wir haben Leerstände hier, die jetzt, wo wir hörten, vermietet werden, eine als Lager. Ja, was haben wir uns überlegt? Wir sind ja kreativ und haben gesagt, wir bieten an, auch kostenlos, dass wir Ideen dafür entwickeln, wie diese toten Flächen zumindest lebendig aussehen.
Wem bieten Sie das an?
So, wir bieten es allen, die hier Eigner sind, an. Und jetzt ist ein wesentlicher Punkt. Die Eigner hier ist die Stadt Köln. Das ist die Stadtbibliothek, das sind die Museen, das ist die Volkshochschule. Volkshochschule und Stadtbibliothek haben hier eigentlich ein tolles Publikum, die sich auch gerne hier aufhalten würden, aber sie haben die Möglichkeiten nicht. Und es kommt noch was dazu, das haben wir in den vielen Ansprachen, die wir von der Bevölkerung bekommen haben, gehört. Naja, das sind ja städtische Einrichtungen. Kein Wunder, dass dieser Hof hier verfällt, denn da gibt es keine Kläger, keine, die sich beschweren darüber. Das tun wir aber in einer positiven Art und Weise. Wir möchten.
Da gibt es keine Kläger. Sie meinen, das wäre anders, wenn es sich immer um Privatbesitz handeln würde?
Natürlich. Also die IG Neumarkt, da sind viele Geschäfte und da leben die Menschen von. Auch hier Herr Schuch natürlich, jetzt nicht direkt am Hof, aber daneben. Da ist es noch was anderes als, hier ist es das Ärztehaus. Die haben sich auch sehr engagiert jetzt, auch geschrieben, aber ansonsten haben wir viel Leerstand unten und sich haben alle vom Hof abgewendet. Das können wir ändern. Und was wir auch darüber ändern sollten.
Bevor Sie den nächsten Punkt der Änderung nennen, ich komme nachher nochmal, stellen wir erstmal Ihre bisherigen Vorschläge zur Diskussion. Und Herr Rau, ist ja klar, dass Sie als Dezernent der Stadt jetzt eine Antwort im Namen der Stadt geben müssen.
Das tue ich sehr gerne. Es ist genau richtig, diese Plätze, der Neumarkt ist einer davon, hier der Josef-Haubrecht-Hof ein zweiter. Es gibt den Ebertplatz in der Nähe, den Appellhofplatz. Für alle diese Plätze, die gerade, ich sag mal, in Not geraten, gilt genau dieses Programm, wenn die auf gute Weise belebt werden. dann hilft das den Plätzen. Es verändert quasi die Kultur der Plätze. Es macht die Drogenpräsenz anders sichtbar und verändert sie wahrscheinlich auch. Von daher ist der Ansatz genau der richtige.
Jetzt ist aber warum geschieht das noch nicht, dass hier sauber gemacht wird?
Unser städtisches Problem ist, wir haben gerade mehrere Plätze, ich habe die aufgeführt, und wir haben begonnen, den benachbarten Neumarkt quasi zu beleben, einen Brunnen zu bauen. So, der läuft jetzt, die Verkehrsführung zu ändern. Dieser Platz wird jetzt aufgewertet. Am Ebertplatz war es genauso, auch ein neuer Brunnen implementiert und ein Kulturprogramm etabliert. Übrigens Kulturprogramm auch an dem Neumarkt. Jetzt können wir nicht alles gleichzeitig machen. Es gibt leider Begrenzungen, Personal und Geld. Aber dass der Josef-Haubrichthof ein nächster Platz ist, der irgendwie eine solche Belebung und Attraktivierung braucht, ist genau das Richtige. Ich rede übrigens immer wieder, und Herr Schuch, das sind wir im Zwietracht zueinander. Ich rede
deswegen
immer wieder,
können Sie auch schon mal näher kommen, Herr Schuch.
Ich rede immer wieder davon, dass ein solcher öffentlicher Platz in einer Stadt, ja sogar ein Zentralplatz, sowas wie ein öffentliches Wohnzimmer ist. Und wenn wir es schaffen, dass möglichst alle AkteurInnen quasi sich verantwortlich fühlen für dieses Wohnzimmer. Und verantwortlich fühlen müssen sich übrigens auch die Drogenabhängigen, die diesen Platz nutzen, aber eben die anderen auch. Und die gemeinsam diesen Platz, ich sag mal, pflegen und entwickeln. Dann ist das meine Idealvorstellung. Und die würden wir sehr gerne als Stadt mit vorantreiben und unterstützen und tun das in diesen anderen genannten Plätzen auch.
Wo war jetzt der Disput zu Herrn Schuch, damit er antworten kann?
Herr Schuch sieht, glaube ich, oder muss aber selber sein, er sieht diese Metapher Wohnzimmer nicht gerne.
Na wenn, dann ist das Wohnzimmer in einem unguten Zustand. Fast hätte ich gesagt versifft.
Ja, ist eigentlich, bringen Sie die Frage selber auf den Punkt, heraus, Wohnzimmertheorie. Die haben wir in diversen Arbeitskreisen versucht zu hinterfragen und haben eigentlich keine präzise Antwort bekommen. Aber eine Antwort steht auf jeden Fall im Raum. Ein Wohnzimmer muss von allen gepflegt werden. Und bei dem Klientel, was wir hier haben, was ich jeden Morgen allein in meinen Räumlichkeiten habe, würde ich das mal in Abrede stellen. Das ist eigentlich, Herr Rau, sind Sie mir nicht böse, eigentlich am Thema vorbei. Wenn wir die Größenordnungen sehen, was auf uns zukommt und die Veränderungen, die kriegen wir weder mit dem Wohnzimmer gelöst, geschweige denn mit einer Konstellation Drogenkonsumraum in der jetzigen Beschaffung.
Aber dann müssten Sie ja, weil Frau Gatermann das Konstruktive wollte, dann müssen Sie mal jetzt mit einem eigenen Wunsch antworten. Was wäre das Erste, was Sie gern ändern möchten?
Eigentlich möchte ich der Frau Gatermann eigentlich sagen, die soziale Komponente, wenn hier Leben entsteht, hier oder auf dem Neumarkt, ist absolut richtig. Soziale Kompetenz ist ein A und O. Aber das geht nur dann, wenn auch konstruktive Pläne vorliegen, wie man die sichtbare Szene reduziert. Wenn die weiter dominant zunimmt, glauben wir, oder ich persönlich, gehen diese ganzen gut gemeinten Themen leider nicht auf.
Also wir werden diesen Faden weiter knüpfen. Wir müssen übrigens auch, Herr Lehmann und Herr Daimel, das wäre dann eine Aufgabe für Sie, gleich nochmal zu überlegen. Angenommen, das würde jetzt hier schön, es gäbe ganz viel tägliche Kultur, was denn dann eigentlich anders wäre, müssen wir noch besprechen. Aber jetzt erstmal zu Dörte Hinrichs ins Kölner Funkhaus, um zu horchen, was wir denn inzwischen für Reaktionen bekommen haben.
Ja, es gibt ganz viele Reaktionen, auch von Anwohnern, von Geschäftsleuten aus Berlin, aus Frankfurt, Bremen und Hamburg, die ganz ähnliche Probleme schildern, beobachten eine starke Verelendung der Drogen- und Obdachlosenszene dort und merken, die Szene scheint internationaler geworden zu sein. Viele Menschen sagen, sie nutzen deswegen nur noch ungern öffentliche Verkehrsmittel, Stadtplaner und Architekten haben die Aufgabe, Unterführungen und unterirdische Passagen in ihren Bauprojekten zu vermeiden, meint ein Hörer. Dann ist die Frage natürlich auch nach den Ursachen. Wird eigentlich darauf geguckt, warum sich diese Suchtstrukturen entwickeln? Fühlen sich die Menschen wahrgenommen? Ist es natürlich auch eine Frage der Therapie, nicht unbedingt stärkerer Gesetze, sagt ein Hörer aus Hamburg. Und man müsste diesbezüglich schon an den Schulen ansetzen. Dann gibt es viele hilflose Anwohner, die sagen, wie können wir mit diesen vielen Cracksüchtigen umgehen? Die sind oft sehr aggressiv. Ihnen wird geholfen, für die Süchtigen gibt es Schutz in teilweise, aber was machen wir als Anwohner und wie verhält man sich auch überhaupt, wenn man auf solche Personen trifft? Wo findet man Hilfe? Wie kann man ihnen auch helfen? Das ist eine ganz große Frage. Diese Unsicherheit ist da. Wie kann man diese Menschen, die Konsumenten auch schützen mit Dialog und Menschlichkeit? Wie sieht es aus mit den Zwischenverkäufern und auch den Hauptverkäufern, den Dealern? Wie kann man da eine Lösung finden? Eine Frage ist auch, hier zielt die Umgestaltung des Neumarkts auf eine Verdrängung der Drogenkonsumenten ab oder auf ein gemeinsames Miteinander? Wo sollen die Menschen im Falle einer Verdrängung hin? Warum ist auch der Wechsel zu Crack gerade in den letzten Jahren so stark vorangegangen? Schließlich gibt es die Droge ja schon seit längerem, schreibt ein Hörer. Und auch der Aspekt Wohnungslosigkeit wird angeführt. Vielleicht müsste man auch hier ansetzen, ist ein Hinweis einer Hörerin. Und die staatliche Vergabe, nicht der Verkauf von Drogen, sei wichtig, sodass Finanzströme unterbunden werden. Eine Hörerin aus der Drogenarbeit schlägt vor, den Kubus während der Bauzeit umzustellen und den Platz währenddessen komplett zu schließen. Und die Struktur habe sich geändert, schreibt sie. Drogenabhängige kommen jetzt selbst aus Drogenhaushalten. Menschen werden nicht als Menschen mit psychischer Behinderung behandelt. Und in vielen Hilfseinrichtungen würde Personal fehlen. Ja, das sind so die Fragen, die von unseren Hörern und Anmerkungen gekommen sind.
Besten Dank, Dörte Hinrichs. Wir werden ganz sicher auch mit vielen offenen Fragen aus dieser Sendung herausgehen. Aber ja, ich komme mal zu Ihnen, Stefan Lehmann, denn manches davon setzt ja eine gewisse Kenntnis des Konsumverhaltens voraus. Also zum Beispiel die Frage, warum Crack, obwohl es das als Droge schon lange gibt, auf einmal nochmal so eine Bedeutung, auch quantitativ bekommen hat.
Also was wir beobachten in den vielen Jahren, wo ich auch selber tätig war auf der Straße, war Köln immer eine Heroinstadt. Also der Großteil der Szene hat Heroin konsumiert, entweder gespritzt oder geraucht. Das hat sich halt jetzt massiv seit Herbst letzten Jahres gewandelt. Das können wir auch in unseren Konsumzahlen, also wir erheben ja eine Statistik, da sind wir gesetzlich verpflichtet, können wir das sehen. Seit November hat sich das deutlich verändert und das hat auch was damit zu tun, dass Cracksteine gehandelt werden auf der Straße. Crack-Konsum gab es, muss man immer sagen, gab es schon immer, auch Kokain-Konsum, das gab es ja auch schon immer. In den 80er Jahren wurde das ja auch schon konsumiert, aber nicht in Köln in diesem Ausmaß. Und das beobachten wir erst seit Herbst letzten Jahres. Vorher war es so, dass wenige Klientinnen und Klienten Kokain mitgebracht haben und dann bei uns im Drogenkonsumamt zu Crack umgewandelt haben. Das dürfen sie ja. Und seit November hat sich das komplett geändert. Wir erheben das auch, die Anzahl der Menschen, die mit fertigen Cracksteinen kommen. Das war vor November, waren das einzelne Personen. Mittlerweile könnten wir quasi die Menschen zählen, die nicht mehr mit fertigem Crack zu uns kommen. Und wir haben gefragt, warum das so ist. Weil die Dealer das massiv in die Szene gestreut haben. Das gab es, dieses Angebot gab es vorher nicht. Und deswegen würde ich da auch jetzt nicht unbedingt widersprechen. Wir haben da eine andere Sichtweise zu. Nicht die Nachfrage bei unserem Klientel, nicht die Breite der Gesellschaft, von der rede ich nicht, sondern nur von unserer Zielgruppe. Die Dealer bieten das an und dann wird dann konsumiert.
Also das Angebot bestimmt über die Nachfrage. Was da ist, wird konsumiert.
Bei unserer Zielgruppe. Ansonsten wäre es ja auch so, da müssten wir ja auch mal über andere Substanzen reden, wie Crystal Meth. Das spielt bei uns im Drogenkonsum überhaupt keine Rolle, weil es einfach nicht angeboten wird. Die Klienten und Klientinnen würden das gerne konsumieren, aber es gibt es faktisch nicht und es ist viel zu teuer. Aber Crack ist billig und maximal verfügbar.
Und wenn wir sagen, durch die Dominanz von Crack hier in den vergangenen Monaten, das ist ja die neue Entwicklung, warum wir uns auch hier treffen, dann muss man noch etwas hinzufügen, Herr Daimel. Es ist ja der Stichpunkt genannt worden von Aggressionen, die mit Crack zusammenhängen. Und dann sind wir wieder bei dem Angstthema.
Genau, also Crack ist wie viele Stimulantien eine Substanz, die eben psychoaktiv wirkt, bewusstseinsverändernd wirkt, es eher auch zu einer Gereiztheit führt, auch mit Aggressionen einhergeht. Und das sind dann eben wechselseitige Faktoren. Also wenn dann Leute aggressiv sind, kommt es dann eben auch vermehrt zu Hausverboten in Suchthilfeeinrichtungen, weil dann so minimale Dinge muss man sich auch dort natürlich halten. Und wenn sie dann eben dort Hausverbot haben für gewisse Zeit, dann sind diese Leute natürlich dann auch wieder auf der Straße sichtbarer und dann sind das wieder so Abwärtsspiralen, die da sind. Aber ein ganz zentraler Punkt ist, also ich als Bürger dieser Stadt freue mich natürlich, wenn der Neumarkt aufgewertet wird, wenn der Josef-Haubich-Hof aufgewertet wird oder auch andere Plätze. Aber der andere Punkt ist, dadurch ist es eine Aufwertung für die Mehrheitsgesellschaft. Aber wo ist die Aufwertung denn und für die Bedarfe dieser substanzgebrauchserkrankten Menschen? Also für die brauchen wir auch eben im Tagesgeschäft Angebote, wo die hingehen können. Und solange wir an dem Kernthema Orte zu schaffen, wo auch der Handel toleriert wird oder eine Entkriminalisierung nicht vollzogen wird, werden wir uns im Kreise drehen. Dann werden wir in einem Jahr hier wieder stehen oder in 5 Jahren hier wieder stehen. Das ist ein Kernproblem. Und da müssen wir ran. Und das hat was mit dem Legalstatus dieser Substanz zu tun.
Dazu werden wir gleich bestimmt noch Stimmen hören. Aber vorher noch die Frage an Sie, weil Sie sich damit natürlich auch beschäftigt haben, weil Suchtprävention ja auch zu Ihrem Aufgabengebiet gehört an der TH in Nürnberg. Was ist mit Therapiemöglichkeiten?
Ja, das ist ein umfängliches Thema. Könnte man nochmal eine eigene Sendung zu machen. Also
wir beziehen es nur auf Crack. Ja, die Frage, gibt es da ein Methadon in Anführungsstrichen?
Genau, das ist ein ganz großes Problem, dass wir natürlich keinen medikamentösen Ansatz haben zur Behandlung von Kokain- oder Crack-Abhängigkeit. Es gibt kein Substitut und das wird es auch in den nächsten 5 Jahren nicht geben. Also die Forschung ist da nicht so weit, beziehungsweise es werden auch viel zu wenig Mittel in die Forschung hineingesteckt an dieser Stelle. Und viele der Crack-User, die auch eben Heroin konsumieren, sind in einem solchen schlechten Zustand, dass sie eben auch nicht in Substitutionsprogramme wegen ihres Heroinkonsums ankommen. Also da gibt es wirklich auch strukturelle Probleme. Und was wir auch aus unseren Studien sehen, dass eben ein signifikanter Anteil, bei uns waren das über 20%, nicht krankenversichert waren. Das heißt, wo will man sie denn hin vermitteln? Also in irgendeine Entgiftung oder in eine weiterführende Suchthilfemaßnahme, wenn es dort einfach strukturell Schwierigkeiten gibt.
Also ich übersetze das mal, um dann den Ball weiterzugeben. Wenn es die Therapiemöglichkeit für den Moment nicht gibt, für die Droge Crack, dann werden unsere Städte damit leben lernen müssen, dass es auch diesen offenen Drogenkonsum gibt?
Naja, was wir brauchen, ist eben massiven Ausbau an Überlebenshilfen, also an schadensmindernden Angeboten. Das ist etwas sehr Zentrales und das muss sehr, sehr schnell sofort passieren. Alle Kommunen haben das Problem, das wird not in my backyard genannt. Niemand will Suchthilfeeinrichtungen quasi im Umfeld haben. Dieses Thema Sogwirkung oder Honeypot-Effekt wird das in der Literatur beschrieben. Das wird immer wieder benannt. Es gibt keine Evidenz dafür. Es gibt es nicht. Nirgendwo gibt es eine Studie, die das zeigt. Also da muss man aufpassen, was Korrelation und Kausalität angeht. Es gibt da vielleicht Zusammenhänge, aber ich gehe davon aus, wir hätten die Situation hier in Köln auch, wenn wir den Drogenkonsumraum nicht hätten, hätten wir eine Verstärkung der Situation hier, weil wir eben so viel Crack hier auf dem Markt haben.
Wir könnten eine eigene Sendung natürlich zu der Frage der Entkriminalisierung bestreiten. Fragen wir den Polizeidirektor, ob Sie da mitgehen.
Ja, eine Entkriminalisierung steht nicht in meiner Macht. Wir erleben das jetzt.
Aber Sie hätten unweigerlich damit zu tun.
Ja, das sind Auswirkungen, die wir hätten. Im Cannabis-Sektor haben wir die Situation ja auch im Moment. Und die macht es für uns ziemlich schwierig, noch Kontrollen durchzuführen. Und ich glaube, dass der Effekt da sich in den nächsten Jahren zeigen wird. Und der wird eher dramatisch sein. Hier sehe ich eher das Problem, dass wir an den Ursachen nicht arbeiten. Ich bin ein Verfechter dafür zu sagen, belebt die Plätze, das hilft uns. Dann haben wir das andere Thema, das Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung, die durchgehen und sagen, ich mag da nicht mehr hergehen mit meinen Kindern und dergleichen. Das kann man beheben. Ich bin auch ein Anhänger dieser Broken Windows Theorie, wo man sagt, wo im Kleinen schon Dreck zugelassen wird, da findet sich weiterer Dreck, dann sind Zustände. Das heißt, man muss im Kleinen anfangen, was eben beschrieben wurde, Grünschnitt, Mülleimer, Müll auf der Straße und dergleichen. Das darf man nicht zulassen.
Dann aber dazu muss man allen sagen, die diesen Ort nicht kennen, und jetzt zuhören, das sind hier keine Kleinigkeiten, die zu beheben wären, sondern hier liegt der Kamm in der Butter.
Ja, und dann spielt das zusammen und dann hätten wir eine Situation, die ist angenehmer für die Mehrheit. Aber wenn die Ursache nicht, also das Angebot nicht da ist, die Kranken, die Suchtkranken, denen zu helfen, dann liegt das Problem hinterher dann immer noch im Raum. Und wir als Polizei haben nicht die Möglichkeit, da wegzugucken. Wenn ein Handel stattfindet, müssen wir tätig werden, sonst machen wir uns selber strafbar als Polizeibeamte. Und insofern sind wir immer gezwungen zu handeln. Diese Möglichkeit, die auch beschrieben wurde, dass man in Hamburg war es wohl, im Kleinen diesen Ameisenkonsum zulässt, ist vielleicht eine Option, die es uns leichter macht, der Justiz ein bisschen leichter macht, sich auf die wirklichen Fälle zu konzentrieren und sich vielleicht dann um den Handel in dem Hintergrund dann zu kümmern.
Ja, Herr Schuch, Belebung des Platzes, wären Sie dabei? Wenn aber Herr Deimel sagt, das sind die Bedürfnisse der Mehrheitsgesellschaft und was ist dann mit denen, die hier konsumieren und sehr viel Leid mitbringen?
Also grundsätzlich, die Belebung ist ganz wichtig. Das ist soziale Kompetenz, die in die Flächen kommt. Aber wir sollten eigentlich mal einen anderen Ansatz hegen. Wir sind ja seit 8 Jahren eigentlich, seit 2016 unterwegs, Drogenkonsumräume einzurichten, niederschwellige Angebote einzurichten, Dezentralisierungen zu machen. Es ist aus unserer Sicht der Bürgerinitiative allerhöchste Zeit, eine Ist-Analyse zu machen, um von dieser Ist-Analyse her in eine Soll-Analyse zu gehen. Was muss eigentlich passieren, dass die betroffenen Konsumenten und die nicht betroffenen Nicht-Konsumenten auf eine Linie kommen, mit der man leben kann? Hier ist etwas fürchterlich aus dem Gleichgewicht gelaufen. Und wir müssen das Gleichgewicht wiederherstellen. Und die Frage ist, wie man das macht. Und vor allen Dingen, wir haben ja schon eben gehört, wir sind nicht immer gleicher Meinung. Aber
also Sie meinen jetzt den Dezernenten der Stadt Köln, Herrn Rau.
Den Herrn Rau. Aber ich finde es ganz gut, dass Sie in den letzten Veröffentlichungen immer gesagt haben, Sie haben Wege aufgeschrieben und haben am Schluss immer gesagt, vorbehaltlich der Finanzierbarkeit. Die Bürger wollen hier eine Perspektive aufgezeigt bekommen, damit sie ihre persönliche Daseinsfürsorge treffen können.
Was ist denn eigentlich, was passiert, wäre Ihre Schlussfrage, Herr Rau. Es geht auf das Ende der Sendung zu. Sie haben gemerkt, das ist, ich habe es vorhin Stresstest auch für die lokale Demokratie genannt. Sie haben ein Ideal beschrieben, das ziemlich weit von der existierenden Wirklichkeit entfernt ist. Was nehmen Sie denn jetzt als Auftrag mit, was ein erster Schritt wäre?
Also es ist wahnsinnig gut, was wir auch gerade erleben, dass wir im Kontakt sind, dass wir voneinander wissen. Und wir haben jetzt natürlich wieder bestärkt bekommen, diese Idee der Platzbelebung, der Platzgestaltung. Das ist auch ein Thema, was uns in der Politik in Köln sehr umtreibt. Und ich glaube, da werden wir auch Fortschritte machen. Ich muss aber auch sagen, Sie hatten gerade vor der Sendung im Radio, im Nachrichten über die Finanznot im Sozialen. Und die trifft uns halt gerade auch. Das heißt, wir brauchen gemeinsam Geld, um unser Programm hier durchzusetzen.
Das ist interessant, dass die meisten Sendungen mit der Frage nach dem Geld enden. Das ist das Einzige, was so ungefähr sicher ist. Ja, dann ganz herzlichen Dank für diese Runde vom Josef-Haubrich-Hof in Köln. Jürgen Wiebeke verabschiedet sich und nach uns Umwelt und Verbraucher hier im Deutschlandfunk. Danke, dass Sie dabei waren. Möge dieser Platz ein schöner werden.